Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum. Hallo und herzlich willkommen zu Alles neu aus dem Maschinenraum, dem Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Wir sprechen mit Lenkerinnen, Macherinnen und Vordenkern aus dem Herz der deutschen Wirtschaft und wollen vor allem wissen, was sie antreibt, sie inspiriert und wie sie ihre Unternehmen auf die Zukunft vorbereiten. Mein Name ist Katja Michel und ich bin Redakteurin beim Wirtschaftsmagazin Kapital.
Und ich bin Tobias Rappers, Geschäftsführer des Maschinenraums, dem Transformationsökosystem für mittlerweile knapp 80 Familienunternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Unser heutiger Gast im Alles Neu Podcast ist Friedemann Wecker, Nachfolger und Geschäftsführer der Bauck Mühle, ein Unternehmen, das seit Anfang des Jahres Teil des Maschinenraums-Ökosystems ist. Mit Friedemann sprechen wir darüber, wie Landwirtschaft anders funktionieren kann, wie man als landwirtschaftlicher Betrieb in den Massenmarkt einsteigen möchte und wie er ganz persönlich die Nachfolge von einem solchen Traditionsunternehmen antreten will. Bevor wir in das Gespräch einsteigen, möchte ich mich noch bei unserem heutigen Werbepartner Asana bedanken. Dank Asana arbeiten Unternehmen intelligenter, da sie Klarheit und Verantwortlichkeit fördern, die Wirkung maximieren und mit Zuversicht skalieren können. Jetzt starten wir aber direkt in das Gespräch und dabei wie immer mit dem Was bisher geschah von Katja. Viel Spaß.
Was bisher geschah. Vor fast 100 Jahren machte ein Mann eine Entdeckung, die ihn beunruhigte. In der dunklen Erde seines norddeutschen Bauernhofes fand Eduard Bauck keine Regenwürmer mehr. Er traf deswegen eine folgenreiche Entscheidung. Bauck beschloss, auf seinem Hof in Klein-Süstedt von nun an auf Gülle und Kunstdünger zu verzichten und wurde damit zu einem der Pioniere der aufkommenden biologisch-dynamischen Landwirtschaft, die sich an den Lehren des Anthroposophen Rudolf Steiner orientiert. Bauck träumte von einer anderen Form des Wirtschaftens. 1969 wandelte er seine Höfe deswegen vom Privatbesitz in eine gemeinnützige Gesellschaft um. Gleichzeitig startete die heutige Bauck Mühle mit der Vermarktung der landwirtschaftlichen Produkte. Das Unternehmen beschäftigt heute 240 Menschen, setzte zuletzt etwa 70 Millionen Euro im Jahr um und arbeitet nach den Bio-Regeln des Anbauverbandes Demeter. Im Sortiment sind außer Müsli und Backmischungen auch Mehl oder Apfelmus. Seit letzten Sommer führt bei Bauck Friedemann Wecker die Geschäfte, zusammen mit Jan-Peter Bauck aus der Gründerfamilie. Über seinen Start in einem Familienunternehmen der dritten Generation und die Pläne für die Zukunft, darüber spricht Wecker jetzt im Podcast Alles neu aus dem Maschinenraum.
Lieber Friedemann, herzlich willkommen im Maschinenraum und herzlich willkommen in unserem Podcast.
Vielen lieben Dank.
Schön, dass du heute hier bist, auch zu Besuch im Maschinenraum. Wir hatten gerade schon einen leckeren Espresso an unserer Espresso-Bar. Und wenn du unseren Podcast kennst, dann weißt du, dass unsere Gäste dort immer einen Gast treffen in einer fiktiven Situation. Für uns haben wir uns überlegt, dass du den deutschen Unternehmer Clemens Tönnies an der Maschinenraum-Espresso-Bar triffst, Miteigentümer der Unternehmensgruppe Tönnies. Ich weiß nicht, ob ihr euch kennt, aber stell dir mal vor, ihr würdet euch dort treffen. Worüber würdet ihr sprechen und wie würdest du dich vorstellen?
Ich würde mich vorstellen als Jungunternehmer der Bauck Mühle aus Norddeutschland. Und was mich interessiert an den Pionieren, wie er auf jeden Fall einer ist, ist, was ihn zu dem gemacht hat, was er heute ist. Also was hat ihn geprägt in seiner Biografie, in seiner Laufbahn und dabei auch motiviert. Ich finde, das sind die wesentlichen Fragen, mit denen man als Unternehmer umgeht. Und ich glaube, gerade in der Pionierphase prägt man ein Unternehmen nochmal ganz, ganz deutlich durch die Erfahrung, die man selber in seinem Leben gemacht hat, durch die Werte und Grundsätze, die man dadurch einnimmt. Und das würde mich an ihm interessieren. Was hat ihn geleitet, Tönnies so zu entwickeln, zu dem, wo sie heute stehen?
Zugleich steht Tönnies ja für eine andere Form der Landwirtschaft. Also ich würde mal vermuten, ihr würdet inhaltlich dann relativ schnell dabei ankommen, dass ihr Dinge durchaus unterschiedlich macht und bewertet.
Unbedingt. Ich glaube, Tönnies ist so das konträre Gegenteil zu dem mit der Landwirtschaft. Und vermutlich würde man über den Markt oder würde ich mit ihm über den Markt in den Austausch kommen, über die Einschätzung der Marktentwicklung, über ja, Kaufkraft, über Kaufentscheidungen, wie sie zustande kommen und auch über, vielleicht würde ich ihn auch fragen, wie er die Transformation gerade auch in der Tierhaltung angehen würde, wo er für seinen Betrieb Herausforderungen sieht, weil viel in der Landwirtschaft durch die Förderkulissen mitentwickelt ist Und gerade der Umbau eines so großen Segmentes auch nicht ohne politischen Rückenwind möglich ist.
Jetzt macht ja die Unternehmensgruppe Tönnies, glaube ich, ein bisschen mehr als 6 Milliarden Euro Umsatz mit vielen Mitarbeitenden und auch vielen Tieren und auch einer anderen Art der Landwirtschaft. Ihr macht mehr als 70 Millionen Euro Umsatz mit 250 Mitarbeitenden. Erklär doch mal, was ihr macht und wie sich euer Ansatz vielleicht auch unterscheidet von der Landwirtschaft, die manchmal auch in der Kritik steht.
Ich glaube, im Wesentlichen versuchen wir Landwirtschaft holistisch anzugucken. Also was heute modern ist mit Nachhaltigkeitsmanagement, aus dem ganzen Kreislaufgedanken der Circular Economy und da heraus zu gucken, was entsteht aus diesem Kreislaufdenken. Und im Vorspann wurde kurz auf die Unternehmensgeschichte Bezug genommen. Ich glaube, das zeichnet die Familie im Wesentlichen aus, die Familie Baug, dass man sich relativ früh beispielsweise die Frage gestellt hat, wie Betriebe aus dem Erbstrom herausgenommen werden können und in eine gemeinnützige Trägerschaft überführt werden können. Auch aus dem Spekulationsgedanken heraus, und in der steht die Landwirtschaft auch drin, auch bis heute mit steigenden Pachtpreisen, mit allem drum und dran. Also die äußeren Zwänge, in der Landwirtschaft heute stattfindet, sind immens. Und wenn man das weiterdenkt, nicht nur in der Inhaberschaft der drei Höfe und der möglichen außerfamiliären Hofnachfolge dann, die ohne einen riesigen Kapitaleinsatz dann möglich wird, dann kann man das eben auch auf die Art und Weise der Landwirtschaft und nachher auch, wenn ich auf uns als Mühle blicke, weiterdenken, dass wenn wir in Kreisläufen denken, dann haben wir keine internationalen Importe von Düngemitteln, von Spezialfuttermitteln, von was auch immer, sondern wir versuchen aus dem, was uns, ja, ich sag mal, durch die ökologische und biodynamische Landwirtschaft in dem Kreislauf möglich ist zu erwirtschaften, das auch zu erzeugen und verkaufen. Und ich glaube, jeder der drei Betriebe hat für sich einen bestimmten Schwerpunkt gefunden. Auf dem Bauernhof in Emmelinghausen waren es über viele Jahre auch die Arbeit mit Schulklassen. Mhm. Inzwischen ist da eine wunderbare Käserei entstanden. Es gibt Gemüseanbau in Kooperation mit anderen Verarbeitern. Und es gibt Kühe dort, es gibt Schweine dort, es gibt Hühner dort, also vielfältigste Landwirtschaft. Der Bauernhof in Klein-Süstedt hat sich ganz klar auf das Thema Fleisch konzentriert, also auf die Geflügelhaltung, aber auch auf die Rinderhaltung. Und der Bauernhof in Stütensen arbeitet mit Menschen mit Assistenzbedarf. Insofern, auch wenn dem vielleicht ein ganzheitlicher Gedanke zugrunde liegt, entwickelt sich jeder Betrieb individuell mit dem Betriebsleiter, der dann dort so zur Verfügung stellt. Das heißt aber, wenn ich so eine Idee habe, dann brauche ich einen sehr starken Resonanzraum. Also ich brauche Kunden, die bereit sind, diese Preise auch zu bezahlen, die da mit dann ja auch erforderlich werden. Und auch dort bin ich viel mehr in regionalen Märkten. Natürlich hat sich das über die Jahre hin entwickelt, dass wir als Baugmühle, aber auch die Baughöfe deutschlandweit distribuiert sind, also auch im Handel zu finden sind. Aber ursprünglich, ich sag mal, der Mühlenbetrieb als solcher ist entstanden als Vermarktungsbetrieb für die Höfe. Nicht nur die Baughöfe, auch andere Höfe. Aber wir sind mit Kartoffeln, mit Milch, mit was auch immer nach Hamburg gefahren und haben Rohware vertickt, salopp gesagt. Immer mit dem Kerngedanken, und der leitet uns bis heute, möglichst viel Wertschöpfung in der Landwirtschaft zu halten. Und wenn man dieses Geschäftsmodell zugrunde legt, ist das ein ganz anderes, wie wenn ich auf Skalierungseffekte gucke und gucke, okay, wo sind große Märkte und wie entwickle ich meinen Betrieb in möglichst große Märkte hinein? Da greifen andere Regeln und andere Zwänge. Ja. Und insofern könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass ein Dialog mit Herrn Tönnies sehr, sehr spannend wäre, weil es so unterschiedliche Geschäftsmodelle sind. Und ich für mich bin einfach glücklich, dass Herr Baug auf mich zugekommen ist und gesagt hat, na, wollen wir zusammen probieren, Unternehmensnachfolge erfolgreich zu managen. Und fühle mich da pudelwohl.
Dialoge sind ja wichtig in der heutigen Zeit, um Sachen auch besser zu machen und auch gemeinsames Verständnis zu schaffen für Themen. Muss ja nicht immer der gleichen Meinung sein. Und Aufklärung ist natürlich auch wichtig. Jetzt arbeitet ihr im Demeter-Ansatz. Wenn man eure Produkte anschaut, da ist nicht nur das Versprechen, dass die Zutatenlisten besonders klein sind, sondern auch, dass da wenig Schnickschnack drin ist. Und neben eurem Firmenlogo zum Beispiel der Bauckmühle, mhm, ist dann immer dieses orange Demeter-Logo drauf. Mhm. Du warst 13 Jahre lang bei Demeter, zuletzt in der Geschäftsführung von Demeter. Mhm. Welche Rolle spielt das für euch und was bedeutet das?
Ich glaube, dass es mit in der ersten Generation der Bauck-Familie begründet, dass dort eben diese Frage war von der Fruchtbarkeit der Erde, also im Sinne von, kriege ich noch gute Erträge runter oder habe ich den Boden so weit ausgelaugt, dass ich da eigentlich nur noch Dünger raufkipp und das, was Dünger ermöglicht, dann runterfahre. Und aus dieser Anfangsfrage, wie viele andere landwirtschaftliche Unternehmer und Großunternehmer damals, mit vielen hundert und teilweise 1000 Hektar, entstand diese Frage von Bodenfruchtbarkeit und von Kreisläufen, die an Rudolf Steiner damals gestellt, mit den Vorträgen, die daraus entstanden sind. Und insofern ist das jetzt für Bauck in der ersten Generation schon mit begründet, diese Frage von, wie das nachhaltig, heute würde man sagen, enkeltauglich funktionieren, mhm, kann. Wenn ich mir jetzt den historischen Verlauf angucke, ist das jetzt gerade 100 Jahre her. Also es werden aktuell die Feiern gefeiert, 100 Jahre Demeter, mhm, das findet gerade statt. 50 Jahre später kam dann ein ganz neuer Schwung, auch in Bio allgemein. Also die Bio-Bewegung ist in den 70er Jahren im Wesentlichen, hat da ihren Aufschwung gehabt. Und das findet sich heute auf beiden, also auf unseren Verpackungen drauf, weil es zusammengehört. Also alle Demeter-Produkte sind auch Bioprodukte, aber nicht alle Bioprodukte Demeter. Mhm. Genau, aber für uns ist das ein Teil unserer Geschichte, unserer Identität, dass wir mit den Landwirten, also mit den landwirtschaftlichen Betrieben, quasi diesen Gedanken, der hinter der biodynamischen Landwirtschaft steht, mit fördern wollen und wir als Mühlenbetrieb heute explizit die Landwirte befähigen wollen, dass sie weiter so arbeiten können, teilweise über sehr lange Lieferverträge, also dass wir schon im Voraus planen, anderthalb Jahre voraus sagen, okay, wir ermöglichen euch den Anbau, wir nehmen euch die Ware ab. Das ist unter Corona in Ukraine etwas, wie soll ich sagen, schwieriger gewesen. Aber grundsätzlich stehen wir da nach wie vor dahinter, dass, mhm, wir diese Art der Landwirtschaft fördern wollen.
Und wie unterscheidet sich dann Bio von biologisch dynamisch? Also sind das, mhm, bestimmte Fruchtfolgen oder wovon sprechen, ja, wir da? Was bedeutet eigentlich Kreislaufwirtschaft in der Landwirtschaft?
Ja, genau. Also grundsätzlich muss man dazu noch sagen, ist der Bio-Standard der europäische Standard für Bioprodukte und inzwischen ja durch dieses schöne Blättchen auf den meisten Produkten zu sehen. Und neben Demeter gibt es noch Bioland und Naturland als weitere Bio-Anbauverbände. Und letztendlich gibt es da eine Kaskade, dass die einzelnen Verbände immer strenger werden im Vergleich zum Bio-Standard. Das fängt in der Landwirtschaft tatsächlich, wie gerade angesprochen, an mit den Fruchtfolgen. Das fängt geht bei Demeter noch weiter, dass man sagt, okay, für eine nachhaltige Landwirtschaft und für eine hohe Bodenfruchtbarkeit brauchen wir Rinder, also Wiederkäuer, auf dem eigenen Betrieb. Weil nur, mhm, so entsteht nachhaltig Bodenfruchtbarkeit oder vor allem so. Und der Dung von den Tieren wiederum findet Eingang wieder in die Landwirtschaft, ist ein nicht kurzfristig, aber mittelfristig verfügbarer Dünger. Das heißt, man muss ein bisschen anders planen im Betrieb. Genau, aber Tierhaltung ist ein wesentliches Element, bei dem wird er explizit noch mit den Hörnern dran, also nicht enthornt.
Da hätte ich jetzt gerade,
ja,
genau, komme ich noch drauf zurück.
Ja.
Oder sprichst gerne selber an, ja.
Genau, also bei dem wird er explizit, dass die Kühe auch nicht enthornt werden, sondern die Integrität des Tieres gewahrt wird. Aber das geht auch im Verarbeitungsbereich noch weiter über die Zugabe von Zusatz- und Hilfsstoffen, über Aromen, über die Verarbeitungstiefe. Also da sind die Demeter-Richtlinien mit die strengsten, die es aktuell im Biomarkt gibt. Und ich glaube, immer wieder mit dem allerhöchsten Anspruch. Und dann ist die Frage, welcher Anspruch ist für Industriebetriebe und landwirtschaftliche Betriebe dann noch realisierbar?
Ja, ja.
Es gibt dann ja auch, ich weiß nicht, ob das tatsächlich für alle Demeter-Betriebe, mhm, zutrifft. Also ich habe gelesen, von diesen wirklich Hörnern mit Kudung, mhm, gefüllt, die in der Erde vergraben, richtig, werden. Ist, ja, das was alle Demeter-Betriebe also auch ihr tut? Und was passiert dann weiter mit denen?
Ja, ich sag mal, das könnte als Zielzustand beschrieben werden, dass alle Betriebe das selber machen. Aber inzwischen haben sich auch die Landwirte untereinander aufgeteilt, dass manche das auch für andere Betriebe machen und man teilt sich das, man trifft sich zusammen in Arbeitsgruppen und stopft die Hörner, vergräbt sie dann und nimmt sie dann später für den Einsatz der Präparate. Wenn ich nochmal auf, ich sag jetzt mal salopp, die Leistung von Rudolf Steiner gucke, dann wird das, glaube ich, oft missverstanden. Also was er gemacht hat aus meiner Sicht ist, er hat sich unheimlich belesen und kundig gemacht, was eine gute fachliche Praxis nicht nur in Deutschland, sondern in Europa war, und hat das zusammengetragen in seinen Vorträgen. Das Originäre, was er tatsächlich als Person dazu gebracht hat, sind diese biodynamischen Präparate. Mhm. Als Grundsatz, dass man nicht sagt, okay, die Pflanze hat einen Mangel, dann muss ich schnell spritzen, sondern als Grundsatz von, ich habe eine Pflanze und ich versuche, dass sie besonders gesund ist. Und spannenderweise gibt es das, ich sage jetzt mal im Getreideanbau oder im Gemüseanbau, das sind alles einjährige Kulturen. Da macht man das und das wird schon gut sein, so im Groben, sage ich jetzt mal so. Aber wo es richtig sichtbar wird und richtig spannend wird und auch wissenschaftlich am schönsten sichtbar ist, ist im Weinbau. Mhm. Weil das eine mehrjährige Kultur ist und die Präparate also auf der Pflanze über viele Jahre wirken.
Also die Präparate sind die Hörner, die dunggefüllten Hörner oder was sind jetzt
das,
die Präparate?
Das, was in den Hörnern drin ist, ja. Tatsächlich. Also das wird erstmal relativ flüssig da reingefüllt, mhm, und dann in die Erde gelegt. Und wenn man es im Frühjahr rausholt, ist es eine im besten Falle gut riechende, aber schon etwas festere Masse. Die rühre ich mit Wasser auf, mhm, und bringe die im Prinzip wie mit jeder klassischen Spritze aufs Feld. Deswegen, mhm, gibt es auch immer wieder diese Irrtümer, ja, ihr fahrt doch auch, ihr fahrt nur nachts. Mhm. Ja, aber wir fahren was anderes, wir fahren keine Pestizide oder Düngemittel, sondern eben die biodynamischen Präparate und genau, im Wesentlichen zur Stärkung der Pflanze. Mhm. Ja. Und ja, wie gerade angedeutet, im Weinbau finde ich spannend, weil es namhafte, auch französische Weingüter gibt, die biodynamischen Präparate, mhm, einsetzen für eine Lockerbärigkeit für eine gesunde Traube, weil sie sagen, eine gesunde Traube ist für mich die beste Ausgangslage im Keller. Und deswegen will ich eine gesunde Traube haben. Die sind teilweise gar nicht dementsprechend zertifiziert, aber die haben für sich erkannt, dass die Traube ihr höchstes Gut ist.
Ja.
Und von daher, ja, wie gesagt, ist es dann je nachdem, wo man in die Landwirtschaft reinguckt, ja, auch ein bisschen unterschiedlich, oder gibt es eine unterschiedliche Wahrnehmung über die Wirkung der Präparate am Ende.
Okay.
Jetzt kenne ich das aus dem Weinbau tatsächlich auch. In der Pfalz gibt es das Weingut Bittighöfer zum Beispiel. Das war früher ein sehr großes Weingut. Mhm. In der nächsten Generation wird das Weingut viel kleiner gemacht. Mhm. Dort fokussiert man sich eben auch auf die biodynamischen Weinanbau, auch die, mhm, Demeter zertifiziert, und ist super, mhm, erfolgreich. Mhm. Auch im internationalen Markt. Die, ja, Weine sind hochpreisig, mhm, mittlerweile, bauen einen der besten Chardonnays in Europa an. Bei eurem Thema jetzt, Getreide zum, mhm, Beispiel oder auch Getreideprodukte, wenn man das jetzt mal so vergleicht, auch mit anderen Arten der Landwirtschaft, also Massenlandwirtschaft, mhm, sozusagen, mhm, muss man sich ja schon die Frage stellen, jetzt so im Vergleich zur Unternehmensgruppe Tönnies, kann man damit überhaupt noch Geld mitverdienen? Du hast gerade selbst, mhm, gesagt, man setzt sich so viele Standards, da muss man sich als Unternehmer die Frage stellen, ist das noch realisierbar? Was, ja, ist da deine Antwort drauf?
Ich würde die Frage gerne aus zwei Perspektiven betrachten. Ich fange mal bei der unternehmerischen Perspektive an, als Geschäftsführer von der Borgmühle. Wenn ich zurückblicke auf unsere Firmenentwicklung, dann ist das wie bei vielen anderen Biobetrieben über 10, über 20 Jahre bergauf gegangen. Teilweise zweistellig bergauf, aber immer in der Nische. Immer im Biomarkt. Man kennt die großen Alnatura, Denre, wie sie da heißen. Und das war, ich sag mal, respektvoll, aber auch ein bisschen geschützt und wie das in der Nische halt, mhm, so ist. Und wir und viele andere Biobetriebe auch haben natürlich gerade die Herausforderung, von der Nische in den Massenmarkt diese Transformation zu durchlaufen. Und du hast es auch eingangs gesagt, ne, wenn wir über kurze Zutatenlisten ohne Schnickschnack sprechen, dann setzen wir hochwertigste Lebensmittel dafür ein. Und ist die Kaufbereitschaft, ist die Zahlungsbereitschaft dafür da? Das ist immer wieder eine Frage, mit der wir uns auseinandersetzen. Sind wir transparent genug, was der Mehrwert unserer Produkte ist? Und von daher muss ich ja an der Seite anfangen, mhm, zu denken, als Unternehmer, kriege ich meine Produkte überhaupt in den Markt und dort platziert?
Ja. Auch über Marken, wird das als Wert wahrgenommen?
Richtig, genau.
Gute Lebensmittel zu haben.
Richtig. Und wenn ich das schaffe, und da sind wir momentan auf einem guten Weg, dann kann ich natürlich, und das ist ja gleichzeitig die Trauer der Landwirtschaft, dann kann ich der Landwirtschaft auch entsprechend viel bezahlen. Die, mhm, sagen ja immer, viele Landwirte sagen ja, wir sind als Letztes dran, was übrig bleibt, kriegen wir. Hat eine gewisse, ja, das kann ich so sehen, dass das real ist. Und wir schaffen das aber und schaffen unseren, also unsere Landwirte auch entsprechend besser zu bezahlen über viele, 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 viele Jahre, als es branchenüblich ist. Von daher, auch wenn wir dann nochmal auf die biologische und biologische Nahrungslandwirtschaft angehen, zahlen wir da bestimmte Aufschläge, teilweise auch für den Einsatz bestimmter Sorten, die auch dann schon entsprechend gezüchtet wurden. Also zum Glück sind wir da auf einem guten Weg, aber dass der herausfordernd ist, ist, glaube ich, hinlänglich bekannt.
Gehen wir mal davon aus, dass also die Produkte natürlich nachhaltiger angebaut sind, dass sie wahrscheinlich auch besser schmecken, dass es dafür auch Kunden gibt, die das kaufen. Sonst wärt ihr nicht so erfolgreich und auch so bekannt in mittlerweile nicht mehr der Nische, würde ich behaupten. Ja. Zumindest hier, okay, wir sind im Prenzlauer Berg, ist die Nische in der Nische. Aber was mich interessiert ist, was ist so der Kernhebel? Ist das dann Marketing? Ist das Aufbau eines Distributionsnetzwerkes? Ist das die Produktentwicklung, um da die Trendthemen auch frühzeitig zu besetzen?
Am Ende der Mix, ne?
Ja.
Also wir haben zum Glück eine sehr, sehr gute Produktentwicklung, die auch immer wieder dem Gedanken gefolgt ist, die landwirtschaftlichen Erzeugnisse bestmöglichst einzusetzen. Also beispielsweise unser Käsekuchen ist ja sehr bekannt. Der hat einen originellen Boden, würde ich mal sagen, aus Haferflocken. Der ist entstanden aus B-Ware. Also aus gebrochenen Flocken, die sich aber noch immer gut für einen Boden eignen. Und dadurch können wir dem Landwirt beste Erträge immer noch bezahlen, weil wir seine Ware immer noch gut einsetzen können, weil wir sie immer noch veredeln können, weil wir Und genau, das hat sich natürlich heute weiterentwickelt. Aber ich sag mal so, von der Geschichte, wo wir Kartoffeln und Milch nach Hamburg gefahren haben, war das so die Anfänge der Produktentwicklung, unsere Kuchenbackmischung. Wenn ich an unser Wunderbrot heute denke, würde ich sagen, waren wir der Zeit ein bisschen voraus, treffen damit aber sehr viele aktuelle Trends, die wir mit diesem Produkt vereinen können und waren der Zeit nicht so weit voraus, als dass es umsonst gewesen wäre, sondern die Zeit ist dann, also mit der Zeit sind die Trends entstanden und wir konnten das Produkt zum Glück sehr gut platzieren. Und ich sag mal, was die Qualität unserer Produktentwicklung für mich extern nochmal validiert, ist die Zeit, wir haben im Februar immer unsere Messe, Biofach in Nürnberg, Weltladmesse für Bioprodukte und die Zeit von unserem Produktlaunch zu dem ersten Anruf, das Produkt will ich unter meiner Marke auch führen. Okay. Also wenn sich die Industrie meldet und sagt, und die war im letzten Februar war die unter 2 Wochen und das war Rekord für uns.
Wir machen eine kurze Pause und ich möchte euch unseren Werbepartner Asana vorstellen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber bei den ganzen Projekten, die tagtäglich so anstehen, kann es manchmal ganz schön schwierig sein, den Überblick zu behalten. Aber genau hier knüpft unser heutiger Werbepartner Asana an. Dank der führenden Work-Management-Plattform Asana ist es nämlich ganz einfach, seine Projekte, Verantwortlichkeiten und auch Deadlines im Blick zu behalten. Denn mit Asana weiß jeder im Team, was er bis wann erledigen muss und hat immer alle wichtigen Informationen zur Hand. Dadurch kann die Wirkung eines jeden Einzelnen maximiert werden. Laut einer Studie zum Beispiel von der IDC haben Asana-Kunden ihre Teamgeschwindigkeit um ganze 54% gesteigert. Wir im Maschinenraum und auch viele andere Mitgliedsunternehmen nutzen Asana, um smarter zu arbeiten, ihre Daten sicher zu halten. Überzeugt euch selbst und testet Asana jetzt kostenfrei auf asana.com und das buchstabiert man asana.com. Und jetzt zurück zu dem sehr spannenden Gespräch mit Friedemann Wecker und in die Welt der Landwirtschaft. Wie viele Produkte bringt ihr so im Jahr auf den Markt, die neu sind?
Es kommt drauf an. Also wir haben uns in den letzten Jahren vorgenommen, dass wir 2-mal im Jahr neue Produkte rausbringen. Aber das ist, ich sag mal, mit unterschiedlicher Intensität. Wir haben zuletzt unser gesamtes Müsli-Sortiment einmal angefasst. Das war richtig viel Arbeit, weil davon sehr viele Produkte auch betroffen waren. Es gibt aber auch kleinere Sortimente, die wir dann nochmal erweitern, wo es einen neuen Schwerpunkt drin gibt in einem Sortiment. Dann kommen 3 oder 4 Produkte mit dazu. Beispielsweise bei dem Wunderbrot sind die Wunderbrötchen mit dazu gekommen. Nochmal auch unsere Brotbackmischung ein bisschen angepasst in dem Zug. Das sind dann so Verfeinerungen, aber so ein richtiger Lounge, wie jetzt bei den Müslis, der braucht sehr, sehr viel Vorbereitung auch. Von daher grundsätzlich nehmen wir uns das 2-mal im Jahr vor, mit unterschiedlicher Intensität.
Und ihr habt ja auch einen Online-Shop, aber die meisten kaufen wahrscheinlich eure Produkte im Biomarkt oder beim DM-Markt. Gibt's
bei DM gibt es auch, genau. Biomarkt, DM, Edeka.
Wie schwierig ist das für euch, so in den Handel reinzukommen?
Ich sag mal, es gab so eine Hochblüte, wo ich noch bei Demeter Geschäftsführer Vorstand war, wo die Handelshäuser unbedingt einen Demeter-Vertrag haben wollten. Und da wurde der rote Teppich ausgerollt für alle Industriepartner. So, bitte, bitte liefert uns Demeter-Produkte. Und ich würde sagen, Demeter hatte damals den umfassendsten Vertrag für die Handelshäuser, was die Pflichten der Handelshäuser anging. Die wollten das aber unbedingt.
Wann war denn diese Phase, als ihr so hofiert worden seid?
Das war roundabout zwischen 2015 und 2019, würde ich sagen, war so richtig die Hochphase. Das ist danach etwas abgeflaut, 2020 immer noch, bis in 2021 noch. Aber so die Hochphase war zwischen 2015 und 2019. Und bis zur Handelsschulung, also dass jede Verkaufsstelle eingeschult ist, eine geschulte Person vorweisen kann, dass die Haupteinkäufer und der Vertrieb und das Marketing geschult sind. Das war richtig schön und aus Seiten als Angestellter damals im Verband und auch für die Hersteller, für die Verarbeiter war das eine sehr gute Phase. Die hat abgenommen, die hat aber auch deshalb abgenommen, glaube ich, mit diesen ganzen Schwankungen, mit Corona, der
Inflation
und der Krise, die damit zusammenhängt.
Die hat ja speziell die Biobranche auch relativ hart getroffen ab dem Krisenjahr 2022, glaube ich. Und jetzt scheint es wieder so ein bisschen aufwärts zu gehen. Weiß nicht, ist das so, dass Menschen in Krisenzeiten durch Inflation und so weiter dann weniger Geld für hochwertige Lebensmittel ausgeben? Und wie sehr habt ihr das als Unternehmen Bauk-Mühle gespürt?
Wir haben das sehr intensiv gespürt. Also wir hatten mit der Corona-Krise haben wir beobachtet, dass die Nachfrage durch die Decke gegangen ist. Da sind wir nicht hinterhergekommen. Haben alles gegeben im Dreischichtbetrieb, was irgendwie möglich war, die Ware an den Mann zu kriegen. Also da sind wir schlicht und einfach nicht hinterhergekommen. Mit der Ukraine-Krise und der Inflation und allem, was damit zusammenhing, war, glaube ich, vor allem mental eine Sorge so im Vordergrund. Kann ich mir das überhaupt noch alles leisten, wenn die Energiepreise steigern? Da ist der Biomarkt extrem eingebrochen und jetzt entwickelt er sich gerade wieder positiv. Für uns als Firma waren das sehr dynamische Jahre und gleichzeitig waren wir agil genug, uns darauf einzustellen. Ein Trend, der aus dieser Krise hervorgekommen ist, ist, dass die Handelshäuser ihre Handelsmarken enorm gestärkt haben, weil die überwiegend im Preiseinstiegssegment zu Hause sind. Und ich habe gesagt, okay, wenn die Hersteller schwächeln, dann machen wir das selber. Und das trägt bis heute durch. Also die Handelsmarken haben dann das Biozeichen bekommen, wurden umgeflaggt. Es wurden teilweise neue Hersteller mit aufgenommen, so auch wir. Von daher konnten wir uns zum Glück gut behaupten und sind auf einem sehr guten Weg in unserer Firmenentwicklung.
Und seid ihr über Vor-Corona-Niveau mit euren Umsätzen? Oder?
Ja.
Genau. Und was ist euer Umsatzwachstumsambition?
spannende Frage. Wir haben in zwei Wochen unsere Budgetklausur, weil wir immer noch an die Landwirtschaft angelehnt zum 1. August in das neue Geschäftsjahr starten. Also mit der Ernte dann startet das neue Geschäftsjahr. Ich sag mal, nicht zweistellig, aber kurz davor. Mhm. Also ich sag mal so 7-8% Wachstum ist das, was ich mir wünsche für unseren Betrieb. Aber wie gesagt, der rote Teppich ist nicht mehr ausgerollt.
Ja.
Es ist deutlich sportlicher geworden. Trotzdem, glaube ich, machen wir einen guten Job. Werden das nächstes Jahr sicherlich auch schaffen, dieses Wachstum. Aber auch durch unsere Diversität. Also wir haben insgesamt vier Geschäftsmodelle. Wir haben unsere Marke. Wir haben ähnliche Produkte im White Labeling. Mhm. Wir haben ein Bäckergeschäft und ein Industriekundengeschäft. Mhm. Und dadurch, dass wir diese verschiedenen Geschäftsfelder haben, sind wir da drin auch beweglich.
Ja.
Sonst wäre das wirklich eine große Herausforderung.
Ja. Ja. Ihr kommt aus dem Landwirtschaftsbetrieb, vom Bauernhof, wenn man mit dem Augenzwinkern das sagen würde. Ja. Und jetzt seid ihr ein großes Unternehmen mit E-Commerce und vier Geschäftsmodellen und 250 Mitarbeitenden, die im Marketing arbeiten und so weiter und so fort. Was sind so die internen Herausforderungen, die ihr in der Organisation habt, diesen Wandel, der definitiv stattgefunden hat, zu vollbringen und dann auch sich weiterzuentwickeln?
Ja, also ich glaube, die erste größte und ganz aktuelle Herausforderung ist natürlich der Übergang von Jan-Peter Bauck zu mir. Er ist der ausgeprägte Pionier, der die Firma entwickelt hat zu dem, wo sie heute steht, und an dem sich aber eben auch alle ausgerichtet haben, ganz eindeutig. Und wenn ich auf mein Führungsleitbild gucke, auf meinen Kompass, dann ist das nicht der Stil, den ich weiterführen möchte, sondern ich sehe, dass wir als Bauck in die Differenzierungsphase müssen. Das heißt, sehr viel mehr Verantwortung in die Organisation abzugeben. Und damit entsteht erstmal Stress. Die Verantwortung, die dann abgegeben wird, muss dort aufgenommen werden wollen, muss auch verantwortet werden können, gehört ja beides zusammen. Und da sind wir mittendrin, aber wir meistern das, finde ich, sehr, sehr gut zurzeit. Ja, also da ist eine Transformation und wurde mir auch öfter schon gespiegelt, ja, an dir wird jetzt nochmal ein ganz anderes Führungsleitbild erkennbar.
Braucht es dafür auch jemanden, der nicht aus der Familie kommt, um so eine Transformation umsetzen zu können?
Das glaube ich nicht mal. Also ich hatte die Chance in den letzten 2 Jahren an verschiedenen Konferenzen von Familienunternehmern teilzunehmen und ich erlebe das mehr als ein Common Sense der Generation, die jetzt gerade Verantwortung übernimmt. Dass genau es einen neuen Führungsanspruch gibt und genau die Frage ist, wie der eben ja Wirklichkeit werden kann. Und ich glaube, das schaffen wir, wie gesagt, bei Bauck ganz gut. Und der nächste Schritt ist natürlich, wenn man aus der Nische in den Massenmarkt geht, dann ist man auch mit allen Regeln, die dort gelten, konfrontiert. Das heißt, selbstverständlich müssen wir auf unsere Strukturen gucken, müssen auf unseren Overhead gucken, müssen gucken, dass wir wettbewerbsfähig sind und bleiben zu den ganz großen Nummern, mit denen wir dann am Regal konkurrieren. Und ich würde sagen, da stehen wir ganz am Anfang. Digitalisierung sehe ich als einen ganz wesentlichen Faktor da drin.
Inwiefern?
Ja, wenn ich unseren heutigen Planungsprozess angucke, von dem Kundenauftrag, der reinkommt, bis unser Produkt das Haus verlässt, sind sehr, sehr viele Menschen dran beteiligt. Und das geht mal ins System, dann geht es wieder aus dem System raus in die Excel, dann geht es irgendwie übers Telefon wieder weiter. Also diese Brüche, die man kennt, wo unsere Wettbewerber, glaube ich, wo wir mit 8, 9 Leuten unterwegs sind, mit 3 klarkommen. Und ich liebe das Toyota-Prinzip. Also selbst wenn wir verschlanken, wollen wir durch Wachstum alle Menschen bei uns behalten. Ich glaube, das ist auch bekannt und transparent. Aber auch das ist eine wesentliche Transformation, weil natürlich auch da Ängste und Sorgen entstehen. Wo stehe ich in dieser Transformation? Welchen Teil der Firma bilde ich dann noch ab? Und Dialog war vorhin so ein Stichwort. Der ist für mich wesentlich. Also ich habe 3 neue Formate entwickelt, wo ich in Person, aber auch mit den Führungskräften gut im Dialog sind und gut auch mit der Mitarbeitervertretung im Austausch über die Transformation, die wir durchlaufen und die Notwendigkeit, die damit zusammenhängt.
Jetzt trittst du die Nachfolge an und löst damit ein Problem des Mittelstands. Ich weiß nicht, wie viele Tausende von Unternehmen noch vor der Nachfolge stehen und keinen Nachfolger oder keine Nachfolgerin finden. Wie habt ihr euch gefunden?
Tatsächlich ist das schicksalsmäßig, würde ich sagen. Irgendwie komisch, aber ich baue den Faden gerade einmal kurz auf. Mein erster Schritt nach der Schule war ein Zivildienst auf dem Bauhof in Amelinghausen, also 600 Kilometer weg von zu Hause. So der erste Schritt. Einen Teil der Familie schon mal kennengelernt. Von dort ging es dann ins Studium nach Kassel und mein Berufseinstieg war dann bei Demeter. Zunächst als Vorstandsassistent und dann war ich Referent für Fleisch, Wein und Gastronomie. Ein sehr schönes Portfolio. Und die Fachgruppe Fleisch wurde von Carsten Bauck vom Bauhof in Klein-Süßstedt geleitet. Zweiter Teil der Familie. Dann habe ich nebenbei noch an der European Business School in Reutlingen studiert und die Kombination aus Landwirtschaft und Management war für Demeter im Norden, also der Norddeutsche Landesverband, irgendwie Grund genug, mich zum Geschäftsführer zu machen. Und oh Wunder, die Geschäftsstelle war auf dem Bauhof in Amelinghausen und die Verwandten, sag ich mal, von Jan-Peter Borg waren dort auch mit im Vorstand und früher auch Geschäftsführer. Und diese Transformation, die ich dann dort durchgeführt habe, wir waren zunächst 5 Mitarbeitende in der Geschäftsstelle und bis 2021 sind wir dann auf 24, 25 angewachsen. Die hat Herrn, also Jan-Peter Borg, so gut gefallen, dass er gesagt hat, wenn du das hinkriegst, Transformation mit so wenig Verletzungen zu managen, wollen wir es nicht zusammen ausprobieren. Mhm. Das war heute vor 5 Jahren. Und wir haben uns unter dieser Fragestellung ein Jahr lang getroffen und haben gesagt, okay, wenn wir externe Unternehmensnachfolge machen, was bedeutet das für uns beide, für ihn und mich? Und abgeschlossen hat er diese Phase mit den Worten, ich muss mit deiner Frau essen gehen. Wo ich gefragt habe, warum denn das? Und dann sind wir zusammen essen gegangen und dann hat er gesagt, naja, wir zwei Männer haben uns ja lange jetzt getroffen, was hältst du davon? Dann hat meine Frau auch nochmal gesagt, ja, ist eine gute Idee, gefällt ihr auch. Und dann sind wir, tatsächlich haben wir die Verträge unterschrieben und haben das zusammen ausprobiert. Also jetzt im 3. Jahr und zum 1.8. Genau, werde ich dann die Geschäftsführung alleine übernehmen. Und genau, da sind wir gerade am Finden, in welcher Art und Weise, mit welcher Sprache wir dann uns in Zukunft unterhalten. Klassischerweise über eine gute Strategiearbeit. Aber genau, das findet sich gerade alles und fühlt sich sehr gut an zurzeit.
Ich habe als Journalistin viel über Nachfolge geschrieben, viel mit Menschen aus Familienunternehmen gesprochen und die Muster wiederholen sich da. Also das ist oft der übermächtige Patriarch, der auch nicht so richtig loslassen will und der Sohn oder auch die Tochter muss sich beweisen, ein eigenes Profil entwickeln. Gibt es solche Dynamiken auch in der familienfremden Nachfolge oder hast du den Eindruck, dass das anders funktioniert? Weil da werden in diesen Familienunternehmen mit einer familiären Nachfolge werden dann ja oft so familiäre und geschäftliche Themen auch vermischt. Ich kann mir vorstellen, das ist bei euch ein bisschen anders oder wie würdest du das beschreiben?
Also was ich gehört habe von eben anderen Unternehmern in meiner Situation, die aber in der Familie die Nachfolge antreten, gibt es genau diese Überschneidung von beispielsweise dann bei einem Kind, wenn man über die Entlohnung spricht, bin ich das wert als deine Tochter, als dein Sohn oder als, also diese ganzen Fragestellungen, die stellen sich natürlich so nicht, weil es eben diese familiäre Überschneidung nicht gibt, aber dass ich mich beweisen musste, definitiv. Also wir haben vereinbart, dass ich die ersten 2 der 3 Jahre die Produktion verantworte, weil er gesagt hat, wenn du das Herzstück der Firma nicht verstehst, dann wird das nichts. Und von daher war das mein Sprung ins kalte Wasser. Industrieproduktion kannte ich bis dahin noch nicht, hat aber sehr gut geklappt. Und genau, jetzt sind wir knapp ein Jahr zusammen in der Geschäftsführung. Und ich muss sagen, ich zoll ihm den höchsten Respekt und habe da absolut Demut, weil ich sag mal 20, 25 Jahre was aufzubauen und das loszulassen, würde ich persönlich als die größere Aufgabe sehen, als ich, der ich wissensdurstig bin, der ich Lust habe, Verantwortung zu übernehmen. Ich habe auch genügend Herausforderungen, keine Frage. Aber da habe ich höchsten Respekt davor, vor dem Weg, den er da gerade geht und das Vertrauen, was er mir schenkt, dass ich die Fehler machen darf und die Fehler werden gelegentlich auch Geld kosten. Und dass er mir da so viel Vertrauen entgegenbringt, finde ich höchst bemerkenswert. Ja.
Was bedeutet für dich Familienunternehmen?
Also für Borg bedeutet es ganz konkret, dass bei uns von den circa 17 Gesellschaftern mehr als 3/4 aus der Familie kommen. Mhm. Also über den 1., 2. Verwandtheitsgrad. Das macht das für mich erstmal aus, dass die Mehrheit der Anteile in einer Familie liegen. Wir haben auch externe Gesellschafter zurzeit, haben teilweise auch Mitarbeiter beteiligt. Genau, und jetzt geht es gerade darum, welche Rolle ich in dieser Familienrunde einnehmen werde. Minderheitsbeteiligung, keine Ahnung, 5%, 25%, 25+1. Also das findet sich gerade alles, aber auch da die Art und Weise, wie die Diskussion geführt wird, wie man das zusammen entwickelt und überlegt, gefällt mir sehr, sehr gut.
Wir kommen so langsam zum Schluss, aber bevor wir in unsere letzten 3 Fragen stellen, noch vielleicht eine ganz praktische Frage, die vielleicht unsere Hörer und Hörerinnen interessieren. Wenn du in den Supermarkt gehst und dir deine Lebensmittel fürs Wochenende aussuchst und auf die Zutatenlisten oder sowas schaust, worauf achtest du?
In den Zutatenlisten?
Ja. Oder eben so ein Hack, den du hast.
Ja, ich sag mal, auf alles, was sehr viele Buchstaben aneinander hat. Meistens sind natürliche Zutaten wie Hafer oder wie Heidelbeer hat viele, aber die Nüsse, das ist alles. Aber spätestens, wenn es dann eine lange Buchstabenreihenfolge von irgendwelchen chemischen Zutaten ist oder biologischen Zutaten sind, wo ich denke, okay, das wird irgendein Zusatz- und Hilfsstoff sein, braucht es den? Fragezeichen. Habe ich für mich mein erstes Fragezeichen so. Weil ich einfach aus der eigenen Erfahrung weiß, dass es ohne geht. Klar sprechen wir über Mindesthaltbarkeitsdaten und alles das. Aber wenn es um die Verarbeitungstiefe geht, und das ist was, worauf ich achte, versuche ich möglichst viel Produkte zu kaufen, die eine geringe Verarbeitungstiefe haben.
Wenn du keine Zutatenlisten im Supermarkt liest, dann liest du ja vielleicht Bücher. Mhm. Das ist der Übergang jetzt zu unserer ersten Frage, denn wir haben ja den Maschinenraum Buchclub initiiert, wo unsere Gäste immer Bücher empfehlen, die dann ein anderer Gast aus dem Podcast als Geschenk bekommt. Welches Buch würdest du in dem Maschinenraum Buchclub einbringen wollen?
Ich würde gerne das Buch Humankind einbringen. Was mich im Kern daran fasziniert, ich habe das noch nicht fertig gelesen, bin gerade angefangen, ist die Frage, ob unser westliches Denkmuster stimmig ist. Ich musste in der 12. Klasse damals Lord of the Flies lesen und er nimmt es sehr schön auseinander mit der eigentlichen Geschichte, wie sie passiert ist, hat mit den Menschen gesprochen, dass wir nicht im Grunde böse sind, sondern er stellt die Hypothese auf, wir sind im Grunde gut. Mhm. Und mit dieser Hypothese in die Welt zu gehen, auch in die Unternehmung zu gehen, im Grunde gut. Wie entwickelt man Unternehmungen auf dieser Grundlage? Das gefällt mir. Und ich bin sehr gespannt auf die zweite Hälfte vom Buch. Aber der erste Teil hat mir schon sehr, sehr gut gefallen.
Ja. Cool, wir werden auf jeden Fall aufnehmen. Du bekommst das Buch von Sebastian Krohl, dem CEO von InterZero, im Nachgang. Und ich finde auch beide Folgen ergänzen sich ganz gut und die Bücher passen auch ganz gut zueinander.
Dann komme ich mit der zweiten Frage, die wir auch schon vielen unserer Gäste gestellt haben. Was wissen andere nicht über dich, was sie überraschen würde?
Oho, spannende Frage. Ich glaube, dass ich tatsächlich 6 Geschwister habe.
Das ist eine Menge.
Genau, das ist eine Menge.
Wie vielte bist du denn?
Ich bin der Zweite in der Reihe. Ah, ja. Genau, und das Ganze auch als Patchwork und ich glaube, ein Stück weit passt das zu der Eingangsfrage beim Espresso. Was zeichnet einen aus? Was prägt einen? Und das war wie ein wesentlicher Teil meiner Prägung in der Kindheit, dass wir da so eine große Patchwork-Familie waren in unterschiedlichsten Höhen und Tiefen.
Was hast du da am ehesten mitgenommen?
Ich sag mal, die soziale Interaktion in unserer Unterschiedlichkeit. Mhm. So, ne, ich sag mal, wir selber, ich habe 2 Kinder, wir ein sehr behütetes Umfeld und wenn es dann 3 verschiedene Haushalte sind und da sehr unterschiedliche Denkmuster aufeinandertreten, ja, dann braucht man eine Toleranz, dann geht es darum, den anderen zu verstehen und sich selber dazu ins Verhältnis zu setzen. Und das kann man da sehr gut dran üben. Und ich glaube, das ist eins der Dinge, die mir heute auch gespiegelt werden, dass ich beim Zuhören den anderen gut erkennen kann.
Die letzte Frage ist, wie bei allen anderen Gästen auch, welches Kapitel Familienunternehmensgeschichte möchtest du einmal geschrieben haben?
Ich wünsche mir, dass ich in der Familiengeschichte für die Firma den Teil geschrieben habe von der Nische zu dem Massenmarkt, weil das eine Transformation oder eine Entwicklung der Gesellschaft auch in ihrer Frage bedeutet. Mhm. Die ist überwiegend landwirtschaftlich geprägt und dann ist man auch nah in dieser Frage von Landwirtschaft da dran. Wenn man dann aber guckt, okay, wo stehen wir in 10 Jahren beispielsweise, vielleicht haben wir nicht 70, sondern 180, 200 Millionen, man weiß das nicht, dann braucht es einen ganz anderen Blick auf die Unternehmung. Und das vielleicht dann auch dort mit der nächsten Generation, also dass dieser Schritt gut gelingt. Das wünsche ich mir, dass das bei Bauk erfolgreich wird.
Super, vielen Dank, Friedemann, für das Gespräch und viel Erfolg für diese Nachfolge, die du antrittst. Und vielen Dank auch für das Vertrauen im Maschinenraum.
Sehr gerne, vielen Dank euch.
Danke auch von mir.
Das war Friedemann Wecker im Interview in unserem Podcast Alles Neu. Heute mal mit einem thematischen Schwerpunkt der Landwirtschaft. Wir hatten vorher auch schon Unternehmer, Unternehmerinnen aus der Landwirtschaft im Podcast. Bernhard Krone von Krone oder die Familie Horsch von Horsch. Es zeigt auch die Vielfalt des Maschinenraumökosystems, wo sich knapp 80 deutschsprachige Familienunternehmen austauschen aus unterschiedlichsten Industrien, um eben ihre eigenen Transformationen zu beschleunigen und bessere Entscheidungen zu treffen. Eine gute Entscheidung, die ihr treffen könnt, ist es, unseren Podcast zu liken. Ihr könnt uns gerne auch 5 Sterne geben auf allen bekannten Podcast-Portalen. Darüber freuen wir uns natürlich wirklich sehr. Und wir freuen uns auch darüber, wenn ihr uns Feedback gibt, Kritik, Anregungen und vielleicht auch Gästeempfehlungen für die nächsten Folgen. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr wieder einschaltet. Bis bald.
Alles Neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum.
Bevor ihr jetzt aber die Folge schließt und vielleicht in den Supermarkt flüchtet, um dort die Zutatenlisten studiert, möchten wir euch nochmal auf unseren heutigen Werbepartner Asana aufmerksam machen. Asana revolutioniert die Arbeitswelt mit Workmanagement, welches die weitgehend antiquierten, mehr als 30 Jahre alten digitalen Werkzeuge, Tabellenkalkulation und E-Mail-Programme ergänzt und es so dem gesamten Team ermöglicht, viel effizienter und zielorientierter zu arbeiten. Bei uns im Team beispielsweise weiß durch Asana jeder, was er bis wann für welches Projekt erledigen muss. Und weil mit Asana alles in einer Plattform verbunden werden kann, hat man immer alle wichtigen Informationen zur Hand, um die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Dank einer extrem engen und guten Integration von Asana zu zum Beispiel Google Workspaces kann man Asana-Ausgaben direkt aus der eigenen E-Mail-Inbox erstellen, seine Arbeit in Google Kalender planen und Google Drive-Dateien mit Projekten verknüpfen. So können Arbeitsabläufe automatisiert, manuelle Arbeit reduziert und Effizienz in jedem Prozess gesteigert werden. Im Maschinenraum-Team konnten wir so zum Beispiel intern die E-Mail-Flut stoppen, da wir jetzt zielgerichtet in Asana direkt miteinander zu den jeweiligen Projekten kommunizieren. Unternehmen nutzen Asana, um Arbeitsläufe zu automatisieren, manuelle Tätigkeiten zu reduzieren und die Effizienz ganz allgemein zu steigern. Startet noch heute und testet Asana kostenlos auf asana.com. Und für diejenigen, die nochmal mitschreiben wollen, Asana schreibt man asana.com.